Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ja, Konstantin, so nah an unserem eigentlichen Ausstrahlungsdatum haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Ganz transparent, das ist Dienstagabend für die Folge am Donnerstag früh. Da waren wir schon mal früher dran in der Vergangenheit, oder?
Ja, ist die Frage, wie weit wir jetzt das alles lüften wollen. Also ich würde sagen, im Maximalfall waren wir mal, hatten wir ja schon mal 16, 17 Wochen Vorsprung oder so.
Naja, ganz am Anfang haben wir ja wirklich nur auf Halde aufgenommen und dann irgendwann uns dazu entschlossen, das dann auch zu veröffentlichen. Das dürften wahrscheinlich so die Momente sein, wo wir am weitesten im Voraus waren, aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es die richtige Entscheidung war, das so weit im Voraus aufzunehmen, weil wenn wir dann sonst so ins Hängen gekommen wären, dann hätten wir bestimmt irgendwann die Situation gehabt, dass wir eine Folge nicht mehr am Donnerstag hätten ausliefern können. Von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Das stimmt. Also es ist, wir hatten ja, glaube ich, jetzt sogar überlegt, ob es der Abend vor der Aufzeichnung direkt wird. Das wäre dann ja ganz schön heikel geworden, wenn, ich sag mal jetzt nur, wenn bei einem von uns die Technik hakt. Kann natürlich immer sein. Ja, nein, aber von daher, wir hoffen, dass, also das Ding wird hier schon, wir kriegen das, glaube ich, zeitgemäß hin. Und
es war ja auch eigentlich geplant, das am Sonntagabend zu machen. Aber da war dann die Hertha-Mitgliederversammlung ein bisschen ein Störer, die dann irgendwie 10 Stunden und 15 Minuten ging. Und deswegen jetzt also der Dienstag. Aber im Idealfall bemerkt man davon ja immer nichts, was uns so persönlich antreibt. Denn Donnerstag ist die Folge ja bisher immer da gewesen. Einen Tag habe ich es mal um 3 Stunden verpasst, glaube ich. Da war ich, musste ich jetzt nach Hause und dann meine Festplatte holen, um die Folge dann noch hochzuladen, aber trotzdem war sie an dem Donnerstag noch da, die Folge. Also man kann uns nicht vorwerfen, dass wir hier irgendwie schludern.
Nee, das stimmt. Schaffe ich jetzt da eine gute Überleitung? Wem der Vorwurf gemacht wird zu schludern, ist Timotheus von Hatzfeld. Wir haben ja die, oder zumindest wird er kritisiert, sagen wir es mal so. Folge Vatergefühle, Folge 92 nach meiner Zählweise müsste das jetzt sein. Kurze Einordnung, bessere Folge, schlechtere Mittel?
Ich würde sagen, eine bessere. Also lebt sehr von einer schauspielerischen Darbietung eines älteren Schauspielers, wir werden dazu kommen, die eine Rolle greifbarer macht, als es bei einer schlechteren Darbietung gewesen wäre. Und daher vielleicht so ein bisschen wie früher, wenn wir über Dietmar Schönherr gesprochen haben, der den Herrn Eversbusch gespielt hat und so. Jemand, der eben als Auftritt allein schon die Folge so ein bisschen auf ein anderes Level hebt. Mhm. Und darum, ja, für mich einer der besseren der letzten Wochen. Und mal schauen, wie es jetzt so im Detail in der Besprechung aussieht. Da waren vielleicht auch ein paar Kritiksachen dabei, aber im Großen und Ganzen habe ich die am Ende, als der Abspann lief, doch sehr positiv im Kopf gehabt.
Vor allem ist es eine Folge, die einem in Erinnerung bleiben wird, glaube ich, weil ja es immer spannend ist, wenn man die Verwandtschaft der Hauptcharaktere kennenlernt. Also ich weiß nicht, die von Christian kennen wir hier und da welche, gerade vom Anfang noch. Die von Tanja wäre sicherlich interessant, aber jetzt auch nicht so spektakulär. Aber wenn man mir einen Wunsch erfüllt hätte wollen, dann hätte ich gesagt, ja, ich will die Familie, die Eltern von Timotheus von Hatzfeld kennenlernen. Und das ist in dieser Folge passiert. Und von daher glaube ich, ist das so eine Folge, auf die man durchaus auch nochmal Bezug nimmt, auch wenn man ihn vielleicht beurteilt und so. Genau, ich habe auch so gedacht, das, was die Stärke der Story ausmacht, ist die Vaterstory. Aber es gibt natürlich nebenbei noch Krankenstories und natürlich das übliche, die üblichen Turbulenzen bei Familie Dr. Kleist. Lass uns doch einsteigen in Folge 92, Vatergefühle.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil meine Notizen sind jetzt 3 Tage alt und manchmal schreibe ich mir Sachen auf, die ich 3 Tage später nicht mehr ganz verstehe.
Das kenne ich.
Also mal schauen. Ja. Ja. Wie zum Beispiel bei Quizfragen in unserem anderen Podcast.
die besten Rezensionen entstehen eigentlich dann, wenn die Distanz möglichst kurz ist zwischen Gucken und Anschauen. Wenn es weiter weg ist, vergisst man so ein kleines bisschen und Gedanken, die man hatte, so kleine Nebenbeobachtungen, die fallen dann weg. Das ist eigentlich mal schade.
Ja, wir geben unser Bestes und wir beginnen bei einer Szene mit einem älteren Herrn, der in Eisenach herumläuft und die Praxis Katz sucht oder Kleist. Und eine junge Frau auf der Straße ist so ein bisschen, ja, schroff zu dem. Und er weist sie darauf hin, dass sie sehr unhöflich war zu ihm. Und jedenfalls findet er die Praxis Dr. Katz und kommt herein zu Christian Katz. Und Christian weist ihn darauf hin, dass noch nicht geöffnet ist. Er hat nur vergessen abzuschließen. Also die Praxis ist noch nicht morgens offen. Und der ältere Herr fragt, und sowas lässt ihr Chef hier durchgehen? Und es wird dann enthüllt, sein Name ist von Hatzfeld und er möchte zu seinem Sohn. Und Christian stellt sich vor, wer er ist, mit dem Namen Kleist. Also damit ist klar, der Chef ist er. Und meinte, Timo kommt immer erst um 8 Uhr, genau wie Peewee. Und dann kommt Timo herein und fragt, Vater, was machst du denn hier? Und der Vater fragt gerade, ja, wirft so eine Provinzpraxis denn auch Gewinn ab? Und Timo ist hier zufrieden. Der Vater Hatzfeld weist auf mangelnde Fütterung hin, aber korrigiert sich dann mangelnde Führung, meint er natürlich, und will Timo heute in der Mittagspause 12.30 Uhr sehen, pünktlich. Und Christian fragt Timo noch, ob er irgendwie Sprachprobleme hat, aber Timo meint, nein, das Gegenteil ist der Fall, er war Diplomat, mit Sprache kann er umgehen. Das ist natürlich der ältere Herr, den ich meinte, also der Alexander von Hatzfeld, der Vater von Timo, Timotheus von Hatzfeld, der eben jetzt hier dieser besondere Auftritt der Folge ist.
Also der Satz von Timotheus ist etwas seltsam sozusagen, weil Christian fragt ja nicht, ob er Grund, also weil er fragt ja, hat er Sprachprobleme? Und dann, hey, der ist Diplomat, der kann so gut mit Sprache umgehen. Das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja nicht darum, ob er jetzt hier er fragt ja eher, ob es sozusagen ein medizinisches Problem ist, was ja alle gleichermaßen treffen kann. Also ähnlich wie wenn ich sage, hat der Spieler was mit dem Bein? Nee, der ist Fußballer. So, natürlich kann er dann trotzdem irgendwie eine Verletzung am Bein haben oder irgendwie sowas. Das Zweite ist, ich finde es ja irgendwie lustig, wie viele Eltern-Kind-Begegnungen es immer im Eingang dieser Praxis schon gegeben hat. Also dieses Vater, was machst du hier? Oder vor vielen Folgen hatten wir das auch schon mal mit Christian, dass der dann Peewee sieht, was machst du denn hier? Und bei Lotte und Tanja hatten wir es auch schon, dass sie sich da am Eingang begegnet sind. Was machst du denn hier? Also irgendwie der Ort der überraschenden Eltern-Kind-Begegnungen. Wissen wir eigentlich, woher der Vater, woher die Familie kommt? Wird nicht erwähnt,
nicht
oder?
Aus den neuen Bundesländern auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Also es muss wahrscheinlich, gut, da könnte es ja auch noch Bayern sein, das ist jetzt für, und Hessen, das ist jetzt echt nicht, Niedersachsen auch. Also Thüringen liegt ja schon sehr, sehr nah an der Grenze.
Also, naja, und Hatzfeld war in Tübingen, vielleicht aus der Richtung, aber...
Das ist natürlich ein Hinweis, könnte natürlich gut sein, ja. Genau, das ist meine erste Beobachtung so.
Ja, genau, also ich werde in der Folge dazu übergehen, ihn Timo zu nennen, weil eben Hatzfeld ja nicht so ganz eindeutig ist. Es kommt später noch eine dritte Hatzfeld dazu. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erinnerst du dich, in den ersten Staffeln von Familie Dr. Kleist habe ich immer mal wieder so kleine Schauspielprofile gemacht. Ein Segment, was ich dann später in die Mottenkiste gelegt habe. Aber ich habe es mal wieder rausgeholt für diesen Schauspieler hier, nämlich Rainer Schöne. Eine bedeutende Persönlichkeit der deutschen Schauspiellandschaft, aber auch international durchaus erfolgreich gewesen. Und zwar, also Schauspieler Rainer Schöne spielt die Rolle des Alexander von Hatzfeld, geboren 19. Januar 1942, wuchs in Weimar auf und hat bereits 1960 bis 1963 ein Schauspielstudium am Schauspielstudio des Deutschen Nationaltheaters in Weimar gemacht, hatte aber nur eine relativ kurze Karriere in der DDR, weil er 1968 bereits bei einem eigenen Konzertauftritt in West-Berlin in die BRD geflüchtet ist. Und im Westen wurde er dann als Musical-Darsteller bekannt. Er spielte zum Beispiel in Hair und in Jesus Christ Superstar und nahm 1970 sogar am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil und belegte den zweiten Platz.
Okay, ja. Ist ja ein Tausendsasser.
Ja, und ist 1985 in die USA gegangen und wohnte fast 20 Jahre auf einer Ranch nahe Los Angeles. Und hat auch in den USA recht erfolgreich Fuß gefasst, hat in Hollywood im Fernsehen gedreht, unter anderem in Star Trek, in Babylon 5, Mord ist ihr Hobby, MacGyver Und auch im Film Im Auftrag des Drachen, das war allerdings noch 1975, unter der Regie und an der Seite auch von Clint Eastwood, also einem großen Hollywood-Film. Und 2002 ist er dann zurückgekehrt nach Deutschland und eigentlich hat er nahtlos angeknüpft in Deutschland dann an seine erfolgreichen Zeiten, hatte weitere Auftritte in deutschen Produktionen, Traumschiff Surprise, Otto der Katastrophenfilm, unendliche deutsche Fernsehauftritte, Traumschiff, Großstadtrevier, In aller Freundschaft, mehrere Soko-Serien, Rosamunde Pilcher-Verfilmungen, also alles, alles dabei. Und dann muss man natürlich auch auf seine Tätigkeit noch als Synchronsprecher zu sprechen kommen. Denn seit dem Ende der 60er, wenn ich das richtig herausgefunden habe, oder Anfang 70er, war er auch bereits in Synchronrollen zu hören. Zum Beispiel 1969 hat er gesprochen Peter Fonda in dem berühmten Film Easy Rider, ist also so ein Kultfilm, der Hippie-Bewegung so ein bisschen, und sprach sich auch meistens selbst in seinen Hollywood-Produktionen und ist die letzten Jahre jetzt bis heute zum Beispiel die Feststimme geworden von Willem Dafoe. Das ist so ein ganz bekanntes Charaktergesicht, den hat er über 50 Mal gesprochen. Unter anderem auch absolut hervorragend im Videospiel Beyond Two Souls, also selbst im Videospielbereich hat er ihn gesprochen. Und dann hat er auch Mickey Rourke gesprochen oder in den Transformers-Filmen Optimus Prime. Da ist er tatsächlich auch immer mal auf den Premieren, auf den roten Teppichen gewesen als deutsche Stimme von Optimus Prime. Das hat sogar in den USA, wo er eben noch bekannt war, für Anklang gesorgt, sagt man das so, dass er eben
für Aufsehen gesorgt.
Für Aufsehen gesorgt, dass er eben auch auf den Premieren war, als prominente deutsche Stimme von Optimus Prime. Außerdem auch die deutsche Stimme von Darth Vader in den nachsynchronisierten neuen Szenen. Also früher war es Heinz Petru und als dann aber neue Szenen in der alten Star Wars Filme kamen, musste jemand Heinz Petru ersetzen, der gestorben war. Da hat dann eben Rainer Schöne in einigen der animierten Star Wars Serien auch den Darth Vader gesprochen. Also man kann es wirklich sagen, du hast schon gesagt, Tausendsasser, wir haben es hier mit einem echten Multitalent der Unterhaltungsindustrie zu tun. Also Musical, Synchron, vor der Kamera, auf der Bühne, Konzerte, also ein vielseitiger Künstler. Und wie gesagt, also ich habe das alles, diese ganzen Informationen mal so zusammengetragen und habe so gedacht, wie kann man das bewerten? Und ich habe eigentlich nichts anderes gefunden als die Formulierung, eine bedeutende Persönlichkeit der deutschen Schauspiellandschaft.
Also ich wollte gerade dich darauf hinweisen, als du so vor anderthalb Minuten wollte ich so sagen, Martin, du weißt, wir haben nur 2 Stunden für die Aufnahme, also vielleicht müssen wir noch eine extra Folge machen, sozusagen, nur für die Biografie von Rainer Schöne. Irre. Und das Verrückte ist, man merkt es ihm an. Also ich finde, dass er Synchronsprecher war, war mir komplett klar, also ich habe dich nicht gefragt, ich habe es nicht nachgeguckt, ich wusste es, weil mir vollkommen klar wäre, wer so eine Stimme hat, muss Synchronsprecher sein, es geht gar nicht anders so. Und er hat natürlich einfach, insofern passt er natürlich auch wirklich zu dieser altehrwürdigen Rolle, weil wahrscheinlich das, was die Rolle an Ausstrahlung vermitteln soll, was diese Person grundsätzlich hat, bei dem Rainer Schöne einfach sofort da ist. Also ich, es ist noch mal krasser, was jetzt alles da in seiner Biografie vorkam. Damit hatte ich so nicht gerechnet, aber dass da eine Menge dahinter steckt, dass da eine große Persönlichkeit dahinter ist, das konnte man, finde ich, sehr, sehr schnell erkennen.
Was ich auch unglaublich mag, ist, dass er diese Rolle total ernst nimmt. Denn das ist eigentlich das A und O von Schauspiel und sei es auch vielleicht etwas seichterer Unterhaltung. Wenn ein Schauspieler die Rolle ernst nimmt, dann wirkt sie automatisch stärker, finde ich. Mhm. Und wenn ein Schauspieler reinkommt und sagt, ja, ich spiele hier mal so Familie Dr. Kleist, irgendeinen Vater oder so und mal gucken, was das wird und sich da so lax reinbegibt, kann das auch schnell belanglos werden. Und bei Rainer Schöne hat man nicht das Gefühl, sondern jeder Satz, den er sagt, der hat absolutes Gewicht und das, ist nicht selbstverständlich bei einer Serie, die jetzt vielleicht nicht die allergrößte Aufmerksamkeit im deutschen Fernsehen genossen hat.
Ist es denn so, hast du mal mit ihm gearbeitet?
Ja, aber das ist bei ihm wirklich was anderes als mit vielen anderen Synchronleuten, wo man so auf Kumpelbasis sich anruft und sagt, hey, hast du Bock, morgen noch was zu sprechen? Also mit Rainer Schöne, der hat eine eigene Agentur und man spricht eigentlich nur mit der Agentin und dann kommt er eben. Also ich hatte mal an einer Serie mitgearbeitet, die habe ich auch ganz wenig nur bearbeitet, die hieß The Ranch. Es war so eine Comedy-Serie und da hatte er, glaube ich, einen, ich glaube, Sam Elliott hat er da synchronisiert und da war er regelmäßig drin. Und da hatte ich mal ein, zwei Termine mit ihm gemacht und habe ihn dann auch im Flur gesehen. Aber es kam jetzt nicht zu intensiven Gesprächen zwischen uns, weil da war ich dann doch sehr ehrfürchtig vor ihm. Und aber es war auch witzig, weil er dann so auf dem Sofa saß mir gegenüber und ich wusste ja, wer er ist. Und er hatte dann aber auch ein Handy-Telefonat auf Englisch, irgendwie, tell her to my manager und so. Und das war also total Business. Und aber ja, er machte keinen, oder er machte einen netten Eindruck, sagen wir mal so.
Okay, das ist doch auch schön zu hören. Ganz im Gegensatz allerdings zu seiner Rolle, die machte keinen netten Eindruck.
Ja, genau. Wir werden ihn noch im Laufe der Episode kennenlernen, aber dann sehen wir erstmal Tanja und die beiden Kinder, Paul und Lotte, die heute erst zur zweiten Stunde Unterricht haben und deswegen noch mit Tanja frühstücken können. Sie geht dann auch ein bisschen später zur Arbeit und sie schreiben heute einen Mathe-Test. Tanja meint, sie hätte ja mit ihnen lernen können oder mit Paul. Aber Lotte meint, Paul lässt sie ja nicht mal bei den Hausaufgaben abschreiben. Und ja, es ist nicht so richtig eine harmonische Stimmung hier am Frühstückstisch, also gehen die Kinder dann los Richtung Schule. Also es setzt sich so ein bisschen fort, dass Paul und Lotte nicht so richtig miteinander klarkommen. Lotte ist too cool for school.
Ja, genau. An irgendwas hat mich diese Situation so erinnert, wenn man irgendwie mit Leuten geredet hat oder Leute mit den Eltern geredet hatten und also ich hatte das jetzt nie, dass so ein Freund dann bei mir war, aber dass man so merkt, so diese Situation, wie Tanja dann so mal plötzlich rausbekommt, ihr schreibt heute einen Test, na, hast du gelernt? Also dieses, die Eltern kriegen irgendwie mit, dass jetzt eine Prüfung ansteht, die man vielleicht selber auch nicht so in den Vordergrund geschrieben hat und plötzlich wird es auf einmal so Thema, fand ich immer sehr unangenehm, weil das natürlich kann man den Eltern immer auch nicht den Vorwurf machen, dass die sollen ja auch nicht jeden Tag kontrollieren, ob jetzt das Kind morgen einen Test schreibt oder sonst was, aber manchmal, wenn so sich Zufall kam, irgendwas zur Sprache oder man hat sich verplappert, irgend so ein ganz unangenehmes Side-Effekt hatte diese Szene bei mir.
Ich finde ja den Satz, hast du gelernt, sowieso ganz schlimm. Also das war ja auch unter Schülern manchmal so ein Ding, weil etwas Lernen hat für mich immer was zu tun mit nachhaltigem Lernen. Ich habe gelernt für mein Leben, dass man die Steuererklärung machen muss oder was auch immer. Habe jetzt gelernt, wie man Bruchrechnung macht oder so. Und so dieses, hast du gelernt im Sinne von, es steht ein Test an, hast du schnell auswendig gelernt, was ihr in dem Unterricht der letzten Wochen drangenommen hat, fand ich immer als Formulierung unglücklich. Aber nein, das bin ich.
Ja.
Wir haben dann noch eine weitere Nebenstory, nämlich die Geschichte der schwangeren Hannah, die jetzt hier auf der Straße lang geht und ihr Mann, ich glaube, der hieß Erik, kommt dazu, die fragt, wie der Termin bei Tanja war, aber sie war noch nicht da. Tanja ist auch noch am Frühstücken, also sie konnte ja noch gar nicht da sein. Und es wird enthüllt, das Kind liegt falsch herum und es sind nur noch 3 Wochen bis zur Geburt, deswegen macht der Mann sich Sorgen und sie möchte keinen Kaiserschnitt und hat Angst davor, dazu überredet zu werden bei dem Termin bei Tanja. Und er meint, er will einfach nur, dass alles gut wird. Später ist sie dann bei Tanja und sie machen so Schwangeren-Gymnastik. Tanja tastet nochmal den Bauch ab, aber das Kind hat sich immer noch nicht gedreht. Tanja meint, man könnte versuchen, das Baby von außen mit den Händen zu drehen, aber dafür wäre ein Termin im Krankenhaus besser, denn das klappt nur bei jedem zweiten Mal und deswegen wäre es besser, es stünde ein OP-Team bereit. Hannah wiederholt nochmal, dass sie keinen Kaiserschnitt will und Tanja meint, aber es kann halt passieren bei diesem von außen mit den Händen drehen, dass die Nabelschnur sich um den Hals legt und deswegen wäre es besser, im Krankenhaus zu sein und eventuell dann eben einen Kaiserschnitt zu machen. Und Hannah will darüber nachdenken.
Hier hatten wir auch wieder so einen grenzwertigen, weiß nicht, wie man das, du hast, glaube ich, einen Fachbegriff dafür, so Backflash-mäßig, also grenzwertige Einführung des Publikums, dass man braucht ja immer den Idioten als Dritten, damit das Publikum so erfährt, in was für eine Situation kommen wir. Und hier hatte man das eben nicht und dann musste der Mann seiner Frau erklären, dass sie bald ein Kind bekommt. Also ich glaube, der Satz ist ja irgendwie, unser Kind wird in 3 Wochen geboren und es liegt falsch herum, was sie natürlich irgendwie nicht weiß. Ja. Ich habe aber irgendwie noch gedacht, ist zwar so Ampelstufe gelb, aber ist noch in Ordnung, weil manchmal gibt das ja, dass man irgendwie mehr so, dass jemandem klar machen will, der es anscheinend echt nicht gecheckt hat. So, und hier war es ja so eine Situation, dass er klar machen will, ey, soll ich es denn eigentlich nochmal erklären, was hier los ist, sozusagen. Aber ja.
Ich habe das ja jetzt neulich mal im realen Leben einfach gemacht, dass ich gesagt habe, wo ist die Kamera? Und dann so in die Wand geguckt habe und gesagt habe, wir sind ja jetzt seit 7 Jahren zusammen.
Genau.
Christian macht irgendwie Smalltalk mit der Wurstverkäuferin und der alte Hatzfeld Alexander hinkt herbei, meint, das Hotelbett ist zu weich und er hat sich verlegen und hat auch einen leichten Schwächeanfall. Christian fragt, ob das öfter passiert und er hat eine ganz interessante Antwort, als er sagt, ja, nein, gelegentlich. Also ja. Und Christian meint, er könnte ihn sich mal ansehen, aber Alexander von Hatzfeld sagt, ich habe einen Hausherz, Dr. Klaus. Ich bin jetzt außerdem mit meinem Sohn verabredet. Ja, Dr. Klaus, die neue Serie, die demnächst dann neben Dr. Katz regelmäßig erscheint.
Genau.
Die Hatzfeld sind dann in Timos Wohnung und Alexander sagt, die ist klein, aber ordentlich und offenbar sauber. Allerdings kommen die Erbstücke seines Vaters hier gar nicht so richtig zum Sonnenschein. Und er hat in der Fachpresse gelesen, dass das Ansehen der Familie wiederhergestellt ist. Und also da geht es um diese Sache, dass Timo irgendwie so in Ungnade gefallen war durch diesen schäbigen Professor Schleimann in Tübingen und das jetzt wieder korrigiert hat und fragt ihn aber, warum so spät? Ich glaube, auch eine Frage, die du dir gestellt hast damals, weil ja, glaube ich, Michael und Christian das mit 2 Anrufen klären.
Ja. Timo, stimmt, dass
er die ganze Staffel nicht hinkriegt.
Genau. Ja.
Und Timo erklärt, ja, Michael und Christian haben sich für ihn eingesetzt, das hätte sonst nicht geklappt. Alexander sagt, du hast also klein beigegeben oder so. Und er erwartet Kampfgeist und dass du würdig bist, deinen Nachnamen zu tragen. Warum versauerst du hier in der Provinz? Und Timo erzählt, er hatte ein Angebot, die Radiologie der Klinik zu leiten, aber hat abgelehnt, weil seine Arbeit wichtig ist und die Klinik völlig überlastet. Und Alexander kommentiert, kluger Schachzug von Dr. Kleist, der Standortvorteil der Praxisgemeinschaft und mein Sohn bezahlt mit seiner Karriere. Und Timo meint, du verstehst mich nicht. Und Alexander fällt nochmal oder weist auf das Teeservice hin, das auf dem Tisch steht und sagt, bietest du den Tee auch an oder ist das nur Föderation? Und Timo fragt, ob er irgendwie krank ist. Und dann gibt's noch kurz einen Handyanruf und das Display zeigt Irina von Hatzfeld an, aber Alexander geht nicht ran.
Ich finde es ja irgendwie interessant, dass er den Namen seiner Frau mit Vor- und Nachnamen eingespeichert hat im Telefonbuch.
Aber das mache ich auch, also.
Ah, okay.
Ich habe alles mit Vor- und Nachnamen immer, also, weil auch, ich habe einfach über 1500, ja, ich habe über 1500 Kontakte und wenn da irgendwie Dorothea Minke oder weiß ich nicht steht, dann ist das klar, aber wenn da steht Schatzi, Mausi oder so, ich weiß nicht. es ist einfacher für mich so.
Okay. Ja, ansonsten, also ich habe bei dem Vater nicht so ganz verstanden, dieses komische Argument, kluger Schachzug von Dr. Kleist, der Standortvorteil der Praxis oder so. Also was war daran ein Schachzug? Das habe ich irgendwie nicht so richtig begriffen.
Ja, ich vermute, er meint, dass Christian wohl die Praxis da eröffnet hat an einem Standort, wo die Klinik so überlastet ist und eben mit der Radiologie, dass das eben nur eine Business-Entscheidung war. So.
Okay.
In Wahrheit war es natürlich Christians Warmherzigkeit und Mitliebe, Mitmenschenliebe, die ihn dazu bewegt hat, diese Radiologie zu gründen. Aber Alexander von Hatzfeld meint eben, es war nur ein finanzieller Grund.
Okay. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ansonsten ist es natürlich so, dass der Vater eine Art von Figur ist, wie man sie sich auch ungefähr, die relativ realistisch die Prägung des Timotheus so ein bisschen zeichnet. Ne? Also diese, dass man irgendwie, also der Vater ist jetzt keiner, der so, also er ist natürlich unsäglich und wahnsinnig anstrengend und unverschämt. Aber es ist nicht so, dass das jetzt nur so ist. Ich finde, man erkennt da drin auch schon irgendwie eine Persönlichkeit, die Timotheus vielleicht auch hat oder manchmal zeigt oder sowas. Also das ist so ein schmaler Grat. Ja, aber genau, ja, man kann sich vorstellen, unter was für einem Strom der stand die ganze Zeit.
Ja, genau. Also man hat ja früh schon irgendwie davon gehört, dass das Verhältnis zu den Eltern schwierig war. Und genau das sehen wir jetzt eigentlich auch. Wir sind in der Klinikküche, Tanja und Christian treffen sich erstmals an diesem Tag und Tanja erzählt, Lotte will einfach alles blöd finden. Und Christian wiederholt nochmal, es sind ja nur noch ein paar Wochen. Und Tanja meint, ja, unsere Kinder können sich einfach nicht leiden, was machen wir da? Sie fragt sich, was sie falsch macht und sie meint, sie braucht eine Strategie, vielleicht mal irgendwie einen freien Nachmittag mit Lotte, damit sie ihr zeigen kann, wie wichtig sie ist. Und Christian meint, ja, klar, mach doch, wofür haben wir eine Praxisgemeinschaft, kannst du ja mal frei nehmen. Und kriegt dann einen Telefonanruf und hat wieder den Klassiker, wo man die andere Seite des Telefongesprächs nicht hört, sondern nur ihn. Und er sagt, was? Im Ernst? Und diesmal geht es aber darum, dass Paul nach der Mathearbeit einfach unentschuldigt die Schule verlassen hat. Also kein Notfall oder so. Clara ist auch am Telefon mit Justus und wird dann von Inge angesprochen, was los ist. Und Clara erzählt, Justus kennt ein gutes, hier steht jetzt Gestüt. Hm? Ein Wort, was ich gar nicht wusste, dass ich das kenne. Justus kennt ein großes Gestüt, wo sie lernen und ihre Ausbildung machen könnte. Und das klingt alles spannend, aber sie weiß noch nicht, ob sie aus Eisenach weg soll. Und Inge meint, nimm dein Leben in die Hand, jetzt wo du endlich weißt, was du werden willst. Ein kleiner Inge-Moment hier mal wieder, dass sie nicht nur Kuchen backt und über Bernd schimpft, sondern auch mal wieder einen Rat hat als erfahrenere Person.
Ja.
Alexander und Timo laufen durch die Stadt und er schwankt am Würstchenverkauf wieder und wird dann von der Verkäuferin aufgefangen und sagt sehr schroff zu ihr, lassen Sie mich, Herr Wachtmeister. Und sie meint sehr schlagfertig, Frau Petzold, wenn es recht ist. Ganz gut. Schlagfertige Verkäuferinnen sind immer gut.
Es ist halt lustig, dass alle ihren Namen kennen, ne? Also auch später sagt Timotheus ja auch, was ist los mit ihm? Er hat Frau Petzold vorhin verwechselt mit irgendwie alter militärischer Kontext sozusagen. Und Christian spricht sie, glaube ich, sogar auch mit Frau Petzold an. Also nicht nur Briefträger, sondern auch in dem Fall die Leute, die jetzt irgendwie Essenstände haben, werden auch mit Namen gekannt. Also ist schon verrückt.
Ja, und ich erinnere mich zum Beispiel in Potsdam, was, glaube ich, immer noch mehr Einwohner hat als Eisenach, gab es so einen oder gibt es so einen Wochenmarkt, wo es auch teilweise so war, dass man mal kannte, okay, diese Bäuerin, die da ihr Gemüse verkauft, das ist Frau Krause oder so. Aber das waren halt wirklich auch 70-jährige Leute, die dann irgendwie da schon Jahrzehnte waren. Und wenn diese Frau Petzold auch schon jahrzehntelang Wurst verkauft, dann macht sie das, seit sie 10 ist. Also bisschen unrealistisch.
Ja, kann natürlich sein, dass es irgendwie so eine alte Familientradition ist, dann dass Familie Petzold bekannt dafür ist.
Aber dann würde ich denken, dass der Wurststand schon ein bisschen größer ist, dass es dann eher so nicht nur so ein Hotdog-Stand ist mit einem Regen.
Ja, das wollen wir hoffen, das stimmt.
So, Erik ist für die Drehung. Er will sicher sein, dass alles gut ist und die Hebamme kommt auch gerade an die Tür und kommt zum Hausbesuch. Er muss los nach Erfurt und Hanna erzählt der Hebamme, dass das Baby sich noch nicht gedreht hat und die Hebamme hat Beifuß dabei, dass sie irgendwie so verbrennt und mit boah, also ich habe nicht genau verstanden, was sie da machen, also das, wo sie so die Asche oder die heißen Punkte an ihre Zehen hält und Hanna kommentiert noch irgendwie, der Akupunkturpunkt im Zeh soll das Baby unruhig machen und damit die Chance erhöhen, dass es sich dreht. Also so ein bisschen Nora Koffer-mäßig, aber scheint auch irgendwas dahinter zu stecken, was vielleicht ja dann am Ende sogar dazu beiträgt, dass es gelingt, was sie sich vornehmen.
Hier ist es natürlich sehr lustig, dass sie während der Behandlung nochmal erklärt, was sie eigentlich macht. Dass sie nicht vorher das erklärt, sondern einfach sagt, ziehen Sie mal hier Ihre Schuhe und Socken aus und strecken Sie das mal Ihre Füße mir hin und dann irgendwie mit Feuer da hantiert. Dass sie es sich da nochmal, dass sie es dann erst währenddessen erklärt. Es könnte eine Behandlung nach Noras Art sein, dass es war. Da kam so ein bisschen dieser esoterische Touch wieder. Ich weiß überhaupt nicht, also ich habe selber Akupunktur mal gemacht, bei mir mit keinem Erfolg. Ich weiß aber allerdings von Leuten, die damit große Erfolge erzielt haben. Also ich bin bei dem Thema Akupunktur irgendwie sehr unentschieden. Keine Ahnung, habe ich irgendwie überhaupt gar kein Gefühl dazu.
Ja, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung.
Also an sich war es mal eine spannende Erfahrung, diese ganzen Nadeln, und an sich finde ich es auch spannend, sozusagen ein anderes Körperbild dann nochmal zu bekommen mit diesen ganzen, ich weiß nicht, ob das Energieflüsse sind oder sowas, keine Ahnung, also eine Bekannte von mir, die hat das gegen Menstruationsbeschwerden gemacht und das hat sehr geholfen, keine Ahnung, bei mir war also Hautprobleme, die sind dadurch nicht besser geworden, auch Keine Ahnung. Also insoweit hier, das war jetzt unser Ratgeberservice. Wir wissen es einfach nicht. Und weiter genau. geht's.
Und weiter geht's. Christian kommt zu Timo. Er hat Timos Vater getroffen und der hatte Probleme mit dem Bein und ihm war schwindlig. Timo erzählt von dem Vorfall an der Würstchenbude und dass er seltsame Sprachausfälle hatte. Und es gibt Fälle von Demenz in der Familie. Er lässt sich aber nicht untersuchen, also Alexander, außer von seinem Hausarzt und der ist in Rente. Und Christian meint, dann lädt er die beiden einfach zum Abendessen ein und dann könnten wir ihn zusammen beobachten, ohne sein Wissen. Und Timo findet die Idee gut, dann könnte Vater seinen Chef kennenlernen, also könnte Vater Christian kennenlernen und sehen, warum Timo nicht in die Klinik wechselt. Und damit hat er natürlich gegenüber Christian enthüllt, dass er dieses Angebot hatte, was ja vorher Christian gar nicht wusste. Und Christian fragt so ein bisschen verdutzt, was das bedeuten soll und wann Timo vorhatte, das zu erzählen. Und Timo wiegelt es ganz beiläufig ab und meint, er hat nicht vor, die Praxis zu verlassen. Also wollte er Christian damit auch nicht ablenken oder belasten. Also hier im Nebensatz wird es kurz erwähnt, diese Story. Es ist natürlich wirklich die Frage, wer hat recht. Also wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Angebot hatte, als ich noch festangestellt war, die Firma zu wechseln, zu meinem Geschäftsführer gegangen wäre und gesagt hätte, ich habe das Angebot, die Firma zu wechseln, aber ich nehme es nicht an. Ich glaube, der hätte dann irgendwann auch gesagt, Martin, du musst nicht jedes Mal kommen, wenn du ein Angebot hast, was du eh nicht annimmst. Aber andererseits spricht es vielleicht für Christians Führungsstil, dass er eben gerne die Belange seiner Mitarbeiter weiß, damit er auch dementsprechend reagieren kann.
Ich habe Christian hier sehr kritisch gesehen in der Szene, also weil er auch so das anscheinend so ein bisschen persönlich nimmt, weil also dieses, und wann dachten Sie mir das zu erzählen, also wann gedachten Sie das, wo ich, also ich finde wirklich, es gibt überhaupt gar keine Verpflichtung für Timotheus, das zu erzählen, also im Gegenteil, er hätte es ja sogar noch nutzen können, um seinen Marktwert zu erhöhen, dass er irgendwie sagt, ich habe übrigens ein Angebot aus der Klinik, ich sag mal so, wenn gehaltstechnisch hier noch ein bisschen mehr drin ist, dann bleibe ich natürlich hier. Also da gibt's ja auch Leute, die das anders nutzen können, noch nicht mal, was ich noch nicht mal verwerflich gefunden hätte. Und anstatt dass Christian sich freut und sagt, ist ja schön, dass du unsere Praxis so gut findest, ist er hier irgendwie beleidigt, dass er das nicht erfahren hat, zumal das Vertrauensverhältnis von den beiden jetzt auch immer so ein bisschen wechselhaft war, gerade so in den Anfangszeiten. Ich habe das immer so auch bei WGs und so gehabt. Also ich war dann mal, als ein Mitbewohner und ich, da ist er mit seiner Freundin zusammengezogen, ich bin auch weitergezogen und wir haben das beide dann, als es relativ feststand, plötzlich uns erzählt und wirklich zufällig am gleichen Tag. Und dann war die Freundin von meinem Mitbewohner total irritiert und sagte irgendwie, ihr müsst doch immer darüber reden, auch wenn es Möglichkeiten gibt, woanders hinzuziehen. Und wir haben festgestellt, dass es auch bei uns beiden 2-3 Fälle gab, wo wir eventuell die WG gewechselt hätten. Aber ich will es auch nicht wissen, weil ich mich doch dann auf einen Eventualfall vorbereite, der gar nicht eintritt. In dem Moment, wo es feststeht oder kurz vorm Feststehen ist, dann soll man es mir sagen, damit ich planen kann. Aber irgendwie erstmal so, wie sagt man, schlafende Hunde zu wecken, warum? Also.
Ja, die Pferde scheu machen. Ja.
Die Pferde scheu machen trifft es besser, genau. Das ist der bessere Begriff. Also da fand ich Christian komisch. Ich muss aber hier ein Kompliment machen an die Redaktion oder die Drehbuchautoren. Also weil das fand ich gut. Da wurde so etwas, was vor 10 Folgen passiert ist, jetzt wieder so aus dem Nichts aufgegriffen und kam genauso für einen selber so plötzlich, wie es für Christian kam. Hm. Das war von der Art, dass man das nochmal so aufgreift, fand ich, war es sehr gut gemacht.
Ja, und es war aber auch nicht wichtiger, als es war, sondern es war ein Moment, wo jetzt klar ist, okay, die Praxisgemeinschaft weiß jetzt davon, dass Timo dieses Angebot hatte, aber es ist jetzt auch nicht eine riesen Drama-Story, die aufgeblasen wird, bis zum geht nicht mehr.
Lustig fände ich halt, wenn Christian das Michael erzählen würde und Michael sagen würde, ja, weiß ich habe ihn doch dazu beraten. Also das ist eigentlich die viel komischere Stelle, dass er es davon von ihm nicht erfahren hat.
Stimmt, ja. Später in der Kleistküche erzählt Clara dann Christian von der beruflichen Chance, die sie hat auf diesem Gestüt und sie meint, es würde heißen, ich habe immer den Namen des Ortes nicht genau verstanden, 3 Jahre Warendorf oder
Warendorf,
so?
Warendorf, ja, genau.
Wo ist das?
Ich gucke es mal ganz kurz.
Und Altbacken macht Geografie.
Schleswig-Holstein, ich schaue mal kurz, was die nächste Ortschaft ist. Boah, holla die Waldfee. Es ist schon echt, es ist ein ganzes Stück nördlich von Lübeck. Es ist im Prinzip, wenn du die Insel Fehmarn an die denkst, kurz darunter. Also es ist schon wirklich Norden des Nordens.
Klingt aber schon nach einer schönen Gegend, auch für Pferde, also.
Ja, würde passen, ne? Also, aber klar, das ist dann sozusagen mal realistisch, es ist nicht Marokko, Kanada, Neuseeland, Rio oder Australien, aber halt irgendwie trotzdem eine wichtige Entscheidung, ne? Also, das könnte eigentlich ein Ort sein, an dem Inge vielleicht auch klarkommt, ne? Stimmt. Also gut, geht nicht wegen Pferde und irgendwie, keine Ahnung, die werden da schon auch irgendwie sehr, sehr viel Grün haben, aber wo die dann irgendwie was beieinander irgendwie aufmachen.
Ja. Und vielleicht auf der Insel Fehmarn.
Zum Beispiel, genau.
Chris meint auf jeden Fall, wir halten zu dir, wie auch immer du dich entscheidest. So ein Rennstall ist was anderes als ein Reiterhof und Clara hätte den Rennstall lieber hier in der Gegend und kommentiert dann, dass er, also Christian, sowieso eine neue Tochter hat und dass sie gegen Lotte doch wirklich harmlos war. Und Christian erinnert sich aber an Claras Teenie-Stories, Einbruch im Schlachthof und so weiter. Und Tanja kommt dazu, fragt, was heute Abend hier so der Plan ist. Christian erzählt, er braucht das Wohnzimmer für ein Geschäftsessen und Lotte und Tanja gucken im Schlafzimmer eine Serie. Das hat jetzt nicht Christian entschieden, sondern das ist Tanjas Plan.
Findest du eigentlich, dass Christian es sich ein bisschen zu leicht macht mit diesem, das hat er schon mal gesagt, als es um die Geschichte mit Justus ging und ob sie mal nach Kanada fährt, um ihn zu besuchen und sowas. Findest du, er macht es sich ein bisschen zu einfach mit diesem, wir sind für dich da und wir lieben dich, egal wie du dich entscheidest. Also ich wünsche mir, wenn ich Freunde um Beratung bitte, wünsche ich mir manchmal eher, dass die eine klare Position beziehen und da kann man ja gucken, fühlt sich das gut an, was die sagen oder merke ich ein Grollen, ein Widerwillen?
Ja, ist eine interessante Frage. Also es gibt vielleicht Momente, in denen man einfach nur die Unterstützung braucht. Also das ist vielleicht der Moment, wo ich einfach nur neutral erzähle, ja, ich habe da dieses Problem und ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Und es gibt andere Momente, wo man vielleicht einen Rat sucht. Also so, was würdest du tun? Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Martin, was würdest du tun? Lieber ein Gehalt von 100.000 im Jahr in München oder 70.000 im Jahr in Berlin? Und ich dann sage, Konstantin, ich halte zu dir, wie auch immer du dich entscheidest, dann ist dir ja nicht damit geholfen.
Ja, genau.
Und aber ein anderes Moment oder was anderes ist es, wenn du einfach nur sagst, ja, ich muss mal gucken, wie ich mich da entscheide. Also ich habe halt die Chance, 30.000 Euro mehr zu verdienen, aber dafür müsste ich nach München und bin so ein bisschen unsicher. Und wenn ich dir dann sage, du, ich halte zu dir, wie auch immer du dich entscheidest, dann ist es vielleicht unterstützender. Aber man muss so ein bisschen entschlüsseln, was will derjenige, der dieses Problem hat, von einem. Will der einen Ratschlag oder will der einfach nur hören, dass man jetzt nicht sagt, was, nach München? Dann bist du aber für mich gestorben.
Ja, in dem Fall ergänzen sie sich halt ganz gut. Christian, der einfach nur die Familienversicherung sozusagen klar macht, also die Liebesversicherung sozusagen klar macht und Inge, die halt sagt, nimm dein Leben in die Hand, also die ja sozusagen den klareren, die eine klarere Route so verfolgt. Übrigens finde ich Tanja in dem gesamten letztes Mal wurde Tanja von mir ein bisschen abgekanzelt. Ich fand Tanja heute die ganze Zeit super. Also mit heute meine ich sozusagen diesen Tag der Ereignisse so. Also auch vorhin, als sie das mit Lotte ja sagte, weil wir kommen jetzt auch gleich zu dieser Szene, wo sie mit Lotte da eine Serie guckt, dass sie halt nicht sagt ja so ganz klar vorhin, ich bin irgendwie eine schlechte Mutter oder man macht sich als Mutter ja viele Gedanken und dann aber ganz klar sagt, ich will jetzt hier keine Aufmunterung. Also ich brauche genau das jetzt nicht, was Clara ja dann bekommen hat mit du bist toll und wir lieben dich und was weiß ich, sondern dass sie halt ganz klar sagt, ich brauche jetzt einen Plan. So, da fand ich sie sehr einfach lösungsorientiert und Tanja hat mir sehr gut gefallen in diesem ganzen Kontext wieder. Also die schwache letzte Folge wird schon wieder ausgemerzt.
Ja. Ich wollte noch sagen, es wäre natürlich auch lustig, wenn Christian dann Clara sagt, du, ich bin dafür, du bleibst hier und wir haben ja schließlich jeden Mittwoch unser Cricket-Spiel.
Genau, und dann ist Clara total begeistert. Stimmt, ich muss euch da ja schlagen. Und dann, vielleicht sollte er mit Lotte genauso probieren auf diese Art. Wer weiß, wie Lotte darauf reagieren würde.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, aber Ärger.
Ja, ist witzig, ne? Lotte ist so diese Figur, wo man, also neudeutsch würde man sagen, no bullshit. Also so diese ganzen Sachen, die, wo wir bei Clara immer noch, als sie noch jünger war, gesagt haben, boah, also ich weiß nicht, ob ein Teenager da jetzt so mitmachen würde. Da hat man Lotte etwas mehr so in dieser Richtung, wo man sagt, Da will man nichts Falsches sagen, sonst kriegt man die volle Breitseite ab.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Dementsprechend finde ich auch Lotte eine sehr gut gezeichnete Figur. Also Lotte gefällt mir sehr.
Wir sind dann also im Schlafzimmer und Lotte und Tanja gucken diese Serie. Ich bin ein bisschen enttäuscht über ihre technologischen Ansprüche, weil sie gucken die Serie auf einem Laptop, auf den Knien und auch ohne irgendwie eine Bluetooth-Box oder so. Also keine große, kein großer Anspruch an irgendwelche großen Bilder oder guten Ton. Aber naja, manche gucken sie auch auf dem Handy, also von daher.
Vielleicht haben sie ja irgendwie in den Kisten, in den vielen, haben sie vielleicht irgendwelche Beamer oder sonst was.
Ja, es lohnt sich nur noch nicht, es auszupacken, weil sie sind ja in ein paar Wochen wieder weg.
Ganz genau, geht jetzt ganz zügig, läuft alles.
Ja, läuft alles. Aber Lotte meint auch noch, zu Hause ist da, wo mein Laptop ist. Und Christian kommt da rein und fragt nach, was die Serie ist. Und sie meinen, es ist eine Arztserie. Und Lotte meint, er soll lieber wegschauen, wenn er kein Blut sehen kann. Und fragt dann irgendwie auch noch, ob sie hier schlafen kann. Und Tanja meint, natürlich kannst du hier schlafen. Habe ich nicht ganz verstanden, weil sie hat ja ihr eigenes Zimmer oben, oder? Also geht es jetzt darum, in der Villa zu schlafen oder in dem Zimmer? Oder?
Ja, ich glaube, es ging ums Zimmer. Also weil sie hat ja, genau wie du sagst, sie hat ja ein eigenes Zimmer.
Ja.
Ja, der Satz ist wiederum komisch, das stimmt. Irgendwie, also der soll halt... darum,
dass sie einschläft bei der Serie und dann, ob sie dann da schlafen kann, aber irgendwie war es unklar.
Wäre fast ein bisschen merkwürdig, oder? Dann wäre so die, dass Lotte zwischen den beiden dann irgendwie im Bett schläft. Ja, das ist so ein bisschen, das soll, glaube ich, einfach in der Szene einfach nur so eine Annäherung zeigen, die sie da irgendwie hat, dass sie da auch ihre lieben Momente hat. Finde ich in der Sache auch ganz gut, dass sie jetzt sozusagen nicht nur so der anstrengende Teenie ist, aber der Satz ist, da hätte man vielleicht einen besseren Satz finden können.
Ja. Tanjas Telefon klingelt und es ist Hanna Salzmann. Sie hat wohl Wehen und Tanja kommt vorbei. Dann sind wir erstmal beim Essen im Wohnzimmer zwischen Alexander, Timotheus und Christian. Und Alexander meint, die Antibiotika sind sehr lecker. Tatsächlich ganz witzig. Und Tanja, also er meint natürlich Antipasti, aber ja, Verspricht sich wieder mal. Tanja kommt herein und sagt, also sie muss los zu Hanna. Und Timo erzählt von der Oper, aber Alexander sagt irgendwas von wegen Opa in der Provinz, das ist nichts für ihn und hat irgendwie noch ein Sprichwort hier, was er falsch ausspricht und fragt Christian dann nach der Analyse. Also er hat schon bemerkt, dass er hier einfach nur irgendwie heimlich untersucht werden soll. Und Christian vermutet irgendwie eine Aphasie und möglicherweise einen epileptischen Anfall. Und Alexander meint sofort, es ist Alzheimer wie bei meinem Vater. Und Christian meint, ja, das könnte sein, aber es gibt auch noch andere Ursachen für sowas und deswegen wäre eine Untersuchung gut. Und Alexander sagt, dann sofort. Sofort, sofort. Sie gehen sofort in die Praxis an diesem Abend noch und untersuchen ihn.
Ja, also da ist ja also ganz schön radikaler Umschwung. Ne? Also vielleicht nicht so unrealistisch, dass jemand sozusagen merkt, jetzt gerade bin ich, kurz akzeptiere ich es, aber nicht lange. Also ist durchaus möglich, aber durchaus eine überraschende Wendung. Also bei dem, wie sehr der Alexander auf Manieren und alles setzt, finde ich es verwunderlich, dass dann plötzlich klar ist, das Essen wird auch nicht zu Ende eingenommen oder so. Ja. Das hätte man jetzt eher gedacht. Lustig ist natürlich, dass Eisenach, glaube ich, an sich keine Oper hat.
Ach, okay.
Ich glaube, also wenn ich das richtig im Kopf habe, also nicht im Kopf, weil ich jetzt das genau weiß, sondern wenn ich richtig recherchiert habe, dann hat Gotha eine Oper, aber in Eisenach selbst ist keine. Das ist dann irgendwie 30 Kilometer entfernt oder so.
Okay, tja. Tanja kommt dann bei Hanna an, die Hebamme ist auch da und Hanna meint, sie wollte immer eine Hausgeburt, aber nicht so. Und Tanja fühlt sie ab und anscheinend hat sich das Baby eventuell angefangen zu drehen. Und der Krankenwagen kommt auch, es geht in die Klinik. Dann sind wir aber nachts in der Praxis und sie machen einen Mini-Mental-Status-Test mit den Hatzfelds. Also Timo macht mit Christian den Test mit Alexander. Im Hintergrund sind so Putzkräfte zu sehen, die Praxis wischen und sie machen ein EEG. Und Christian ruft dann Michael an, ob wir heute Abend eventuell noch ein großes Blutbild und ein paar Tests durchführen lassen. Und Michael stimmt zu und wir machen einen Zeitsprung in die Klinik. Alexander wird Nervenwasser aus dem Rückenmark entnommen, wo man irgendwie auf eine Entzündung testen kann. Und es gibt ein kurzes Geplänkel hier zwischen Timo und der Tochter von Professor Bender, wo er aber nicht weiß, dass es die Tochter von Professor Bender ist. Und Alexander fragt dann, nachdem 3-4 Sätze hin und her gefallen sind, als Patient,
Dürfte ich mal um etwas Konzentration bitten hier, ja?
Es muss wirklich komisch sein, wenn irgendwie so ein medizinischer Eingriff vorgenommen wird und es gibt einen Battle zwischen den beiden Ärzten dahinter. Ja, Radiologen, also weil sie ja klar macht sozusagen, ihr seid immer nur Angeber und er sagt klar, dass er von ihr als Ärztin irgendwie nicht so viel hält und sowas. Also oder ja, zumindest und, stellt sie in Frage in ihrer Kompetenz und so.
Dann eben auch schön, dass der Patient sozusagen diese, wie kann man es sagen, Ausstrahlung hat, dann eben auch mit einem Machtwort zu sagen, Leute, haltet euch zurück, ihr habt hier einen Patienten.
Mm, ja.
Und nicht einfach nur der Patient ist, der mit Tiefstatus da irgendwo sitzt und alles über sich ergehen lässt.
Ja, stimmt. Diese Szene fand ich aber insgesamt total cool. Also ich hoffe ja sehr, sehr, sehr auf eine weitere Begegnung zwischen Hatzfeld und Bender Vater oder Kind. Weil diese Momente, dass jemand mit der Arroganz gegenüber Leuten, die ja in der Rangfolge, in der Hierarchie unter sich verortet, dass das mal umschlägt und jemand gute Kontakte nach weiter oben hat. Das ist ja, also jemand bettelt jemanden, glaubt sozusagen, du stehst unter mir und in Wahrheit hat die Person aber Kontakte zu einer Person, die über jemandem steht oder zumindest sozusagen sehr weit oben steht. Man merkt ja bei Timotheus auch sofort diesen Umsprung, ach, sie sind irgendwie die Tochter und sie sagt ja am Ende auch nur interessante Begegnung oder so. Mhm. Irgendwie hoffe ich, dass es noch eine kleine Fortsetzung gibt. Vielleicht findet er sie am Ende sogar noch attraktiv oder irgendwie sowas, irgendwie versucht sich da ein bisschen reinzuschleimen oder keine Ahnung.
Ja, da war irgendwas drin. Ja, da schwang irgendwas mit, wo man denken könnte, da geht was.
Genau.
Ja. Hannas Baby ist geboren und Erik hat es verpasst, aber kommt jetzt herein. Dann geht es aber doch nochmal auf die Krankentrage, denn Tanja erklärt, die Nachwehen sind zu schwach und wenn sich die Gebärmutter nicht kontrahiert, dann schließen sich die Blutgefäße nicht und es kommt zu starken Blutungen. Deswegen kommen sie jetzt alle in die Klinik, also auch das Kind und auch der Mann. Also nicht, dass die irgendwas hätten, aber dass die Familie zusammenbleibt. Und in der Klinik geht es direkt erstmal in den Kreissaal. Wir sind nochmal in der Praxis dann in der Nacht und Timo und Christian treffen sich nochmal. Timo macht sich Sorgen um den Vater. Sie setzen sich kurz hin und er sagt, er macht es mir schwer. Er weiß einfach nicht, wie er mit dieser Kälte umgehen soll. Und Christian meint, unsere Eltern bleiben unsere Eltern. Und wenn jemand krank wird, dann brechen viele Gefühle über einen herein. Vielleicht hat Alexander einfach Probleme, über seine Gefühle zu reden. Vielleicht erkennt Timo den Versuch auch nicht. Immerhin ist er zu Timo gekommen, wo seine Angst am größten ist. Vielleicht sucht er nicht nur Heilung, sondern möchte den Streit beilegen. Und Timo hat Angst, dass wir es nicht mehr rechtzeitig hinkriegen, dass der Streit bestehen bleibt und er stirbt. Und Christian meint, geben Sie ihm eine Chance auf Veränderung, wenn Sie das doch auch können. Es gehören immer zwei dazu, sich zu versöhnen.
Da weiß man wieder, das ist so Christian at its best. Ne? Dafür sind so diese Arztserien gemacht, dass er nach der Behandlung am Abend noch ein ganz weises Wort spricht. Und
ja.
Wobei ich es merkwürdig finde, dass er noch in der Praxis ist. Also weil er sagt ja, glaube ich, oh, was machen Sie denn wieder hier oder noch hier oder irgendwie sowas. Aber gut, Christian hat ja viel zu tun. Vielleicht kam er auch von der Zwischendurchschicht als Kranken, als Nacht, oh, jetzt fehlen mir auch die Worte, in der Notambulanz. Nee, das ist ja im Krankenhaus.
Notarzt.
Als Notarzt, dankeschön.
Ja, als Notar. In der Klinik kommt Tanja nun zu Erik und erzählt, die Blutung wurde gestoppt. Sie mussten auch nichts vom Gebärmuttermuskel entfernen. Das heißt, sie kann theoretisch auch weitere Kinder bekommen. Und in 10 Minuten kann er dann zu ihr. Es ist witzig, jetzt wo diese Story sich so langsam entfaltet. Diese Gaststory ist total, die nimmt immer die gute Wendung. Also es ist so, ah, da könnte jetzt irgendwas sein. Ah, aber nein, alles ist gut. Oh, und vielleicht hat der was falsch gemacht bei der Behandlung. Nein, alles gut. Mhm. Jetzt kommt jetzt, glaube ich, noch einmal ein Ausblick so von wegen, da könnte noch mal was schief gehen. Und man hat es bei Kleist ja auch schon erlebt, dass dann irgendwie es auf die dramatischst mögliche Art zu Ende gebracht wird. Aber in dem Fall wird es dann immer einfach, nee, alles ist gut gegangen.
Mhm. Ja, stimmt.
Eigentlich ganz witzig.
Ja, stimmt.
Wir sind morgens in der Praxis. Alexander kommt jetzt aus dem MRT. Timo und Christian spekulieren gerade über einen Hirntumor, als plötzlich Irina von Hatzfeld hinter ihnen steht Und Christian meint, das war jetzt gar nicht für ihre Ohren bestimmt mit diesem Hirntumor. Und wir sehen tatsächlich auch keine Anzeichen für einen Tumor. Und Irina, die ist also die Mutter von Timo und die Ehefrau von Alexander, fragt, was Alexander hat. Und ja, wir machen einen Zeitsprung und sie sagen, es ist ein leichtes Hirnödem. Sie fragen Alexander, ob er irgendwas gegen den Kopf bekommen hat in letzter Zeit, aber das ist nicht der Fall. Irina erzählt, dass er jetzt manchmal mitten im Satz aufgehört hat zu reden, aber dass sie dachte, er hätte einfach keine Lust mehr mit ihr zu reden. Aber jetzt sieht sie, dass er krank ist und geht dann raus und sagt im Rausgehen noch, es tut ihr leid, dass sie das falsch gesehen hat. Und in der Küche sind dann Timo und seine Mutter und sie sagt, sie macht sich Vorwürfe, weil sie Alexander nicht unterstützt hat, aber er hat auch einfach nichts von seinen Problemen erzählt. Und Timo meint, so kennt man ihn doch. Irina meint, es war bisher noch nie so, dass er sie ausgeschlossen hat von irgendwas. Und fragt, ob man das Ödem operieren kann. Und Timo meint, das ist klein, Medikamente müssen ausreichen, wir müssen gar nicht operieren. Wenn sich dann noch mehr Flüssigkeit im Hirn sammelt, dann kann man den Druck durch eine kleine OP verringern. Und Irina bittet Timo dann, ihn wieder gesund zu machen. Sie will ihn nicht verlieren. Ich war ja ein bisschen überrascht, jetzt hier noch die Mutter zu sehen, weil das ja. Gerade vorher die Szene, wo dann auf einmal so das Display leuchtet und ihr Name da so steht, deutete so ein bisschen darauf hin, ja, die ist auch noch da, aber wir bringen die jetzt nicht noch zusätzlich hinzu. Und dann steht sie auf einmal hinter ihnen hier.
Ja, das, habe ich auch irgendwie, also genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Es ist ein ganz klassischer Fall, dass so eine Figur dann nicht mit reinkommt. Ich meine, es ist auch ein bisschen, es ist ja nicht nur für Timotheus überraschend, sondern wirklich auch für Alexander. Also warum sie dann so einen Tag später so hinterherreist, auch ohne ihn anscheinend nochmal anzurufen. Also der Vater, Alexander geht nicht ran, dann hätte es ja eine gewisse Logik, dann den Sohn anzurufen. Und sie muss ja wissen, dass der Vater beim Sohn ist, sonst wäre sie ja nicht nach Eisenach gekommen. Also ja. Irgendwie, sie verhält sich schon etwas eigen.
Ja. Hanna ist jetzt aus der Klinik entlassen worden. Tanja hätte sie gerne noch einen Tag länger dort gesehen, auch wenn es jetzt hier gut geht, denn sie sollte nicht die Wirkung der Endorphine unterschätzen. Und Hanna erzählt, dass Michael, also der Klinikarzt, sie auch nur entlassen hat, wenn sie sofort zu Tanja in die Nachuntersuchung geht, und hat auch erzählt, dass sie etwas Fieber hatte heute früh, und sie gehen rein zu Tanja in die Untersuchung. Dann sind wir aber erstmal wieder bei Timo und Christian mit den Ergebnissen zu Alexander und Irina, und Alexander fragt:
Also was ist jetzt?
Und das Ödem, also sie haben das Ödem gefunden und Entzündungsmarker, es ist erstmal alles soweit ausgeschlossen. Eine Entzündung im Körper finden sie nicht, aber sie finden keine Ursache jedenfalls dafür. Und Alexander wird so ein bisschen ungehalten und sagt, das ist doch hier wieder so eine Provinztheaterposse.
Am Ende ist es doch Alzheimer und du bist nur zu blöde für eine korrekte Dialyse. Jetzt komm weiter, schau mich an, guck mir. Pass auf, ich gebe dir einen Tag, einen. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, was ich habe, dann will ich dich nicht auf meiner Hochzeit sehen. Auf meiner Beerdigung, meine verdammte Bau.
Das ist wirklich ein Moment, den Rainer Schöne total, wie sagt man, auf ein neues Level gehoben hat. Weil er auch nicht nur seinen Text sagt, sondern so kleine Zwischenwörter, Füllwörter fast verwendet. Ob die nun so im Text gestanden haben, weiß ich nicht, aber sowas wie, hör mir zu, so ein zweites Ansetzen und so, wo eben eine Natürlichkeit entsteht, die im Text entweder stand und er hat super natürlich gespielt oder die er improvisiert hat, was genauso gut ist dann. Aber die Szene geht noch weiter. Christian sagt dann Timo, er soll nicht hinterhergehen. Der wird sich schon wieder beruhigen. Und Timo meint, er ist einfach kein normaler Patient. Er ist ein unnachgiebiger Tyrann. Und Christian erwidert, er ist eben dabei, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, was für einen Mann wie ihn das Schlimmste ist, was passieren kann. Und Emotionen helfen der Familie im Moment nicht. Und auch Irina meint zu Timo dann, er meint es nicht so, er hat einfach nur Angst.
Also es ist, also generell ist ja daran wirklich stark, dass wir so eine Figur sehen, die die Kontrolle über das eigene Leben verliert und panisch wird, und dann spielt dieser Vater-Sohn-Konflikt damit rein in dieses Erkrankungsding, und also das ist natürlich schon eine starke Szene, dieses Eskalationsempfinden oder diese Frage, wie Timotheus sich dort verhält. Also ist ja generell, glaube ich, eine spannende Frage, wie verhält man sich zu Leuten, die in einer Notsituation sind und in dieser Situation ungerecht zu einem sind. Ich fand auch Christians Einsatz stark, dass er dann sozusagen Timotheus von diesem Streit, vom Eskalieren weiter abgehalten hat. Was ich an der gesamten Konstruktion bei dem Alexander von Hatzfeld nicht so richtig gut finde, ist, dass er es, wenn er Diplomat war, also dass er diese Sprachausfälle hat, ja, dass er auch gegenüber seinem Sohn eine Ungnade hat, auch ja, dass er aber so dermaßen brutal gegenüber der Praxis ist, in Anwesenheit des Arztes, das ist für mich zu, das überspannt für mich etwas den Bogen, weil er schon jemand ist, der sich auf bestimmte Regeln und auf ein bestimmtes Ansehen und all das Ganze darauf, glaube ich, was hält. Und als Diplomat, glaube ich, würde man schon klar haben, dass man alles halt diplomatisch, alles, was man auch an Vorbehalten hat, erstmal intern klärt und nicht so nach außen trägt. Also dieses Ganze, diese Provinzposse und kleine Provinzpraxis und wirft die überhaupt irgendeinen Gewinn ab und sowas, das ist mir eine Spur zu aggressiv.
Man weiß immer nicht genau, ist das jetzt irgendeine Nachwirkung oder Nebenwirkung der Krankheit oder ist es sein Wesen? In jedem Fall scheint er jemand zu sein, der auch abseits der Krankheit so ein bisschen für gehobenen Standard steht und wahrscheinlich, wenn er selber die Wahl hätte, lieber zu irgendwelchen Fachpraxen in New York gehen würde, als in irgendeine Praxis, wo er eben zufälligerweise in Eisenach ist.
Kann natürlich sein, ja.
Ja. Also man weiß immer nicht, wo ist sozusagen nur Krankheit und wo ist seine Figur, die da so ein bisschen reinsteht.
Genau, also es ist, genau, und vielleicht ist es ja auch so, dass das auch offen bleiben soll und dass ja auch vielleicht auch für das, also man dann in der gleichen Situation ist, in der die Figuren selbst auch sind. Inwieweit kann man das alles ernst nehmen, was er hier sagt, oder inwieweit ist das halt wirklich ein kranker Mensch? Für mich, aus meiner Sicht, gab es halt so trotzdem bei ihm gesunde Momente oder zumindest die Momente, wo er sich sehr viel auf seine Position, also wo er hebt schon Regeln und all das Ganze sehr stark hervor und verletzt sie auf der anderen Seite so ziemlich brutal. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er Diplomat war, dass er es eigentlich kennt, dass er sehr darauf konditioniert ist, auch unter hohen Anspannungssituationen die Ruhe zu bewahren und diplomatisch zu sein. Weiß nicht. Ich habe es in dem Fall eher kritisch gesehen, wird aber auch komplett da mitgehen, wenn jemand anderes, ich verstehe, wenn jemand anders sieht. So.
Hannah wird dann untersucht. Es gibt, sie hat leicht erhöhte Temperatur und sie muss schleunigst ins Bett und sie soll es auch nur verlassen, wenn sie auf die Toilette muss. Das Baby soll einfach in Reichweite sein oder sie lässt es sich eben bringen. Denn Tanja meint, mit einer Endometritis ist nicht zu spaßen, daraus kann sich eine Sepsis entwickeln. Christian und Timo machen Untersuchungen mit Fachbüchern und Bildern und nebenbei trinken sie Espresso und das ist alles in so einer Collage zusammengefasst, wie sie also diese Lexika untersuchen und eben immer wieder blättern und vergleichen. Und dann findet Timo was und sagt, das hier, das ist exotisch, wenig erforscht, das passt gut zu meinem Vater. Und zwar Enzephalitis durch Autoimmunerkrankung. Nicht das Virus greift das Hirn an, sondern das körpereigene Immunsystem. Die anderen Symptome passen auch. Ein Ödem, aggressives Verhalten, Sprachstörung, epileptische Anfälle. Und Christa meint, nicht behandelt, endet es tödlich. Wir brauchen einen Antikörpertest. Das fand ich also eine ganz nette Szene, wie sie hier so die zeigen, wie die beiden eben so die Nächte oder die Nacht sich um die Ohren schlagen und da so in irgendwelchen Büchern kramen. Denn manchmal hatten wir früher diese Szenen, wo Johannes, Michael, Lisa, Christian oder so alle auf dem Sofa saßen und so gefachsimpelt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen realistischer hier, dass man eben einfach die ganze Nacht in irgendwelchen Büchern die Nase hat und guckt, ob irgendwas passt.
Ja, und vor allem auch, dass man wirklich, dass es am Ende das Ergebnis also einer ganz systematischen Suche ist. Dieses auf der Couch irgendwie sich dem nähern kann es ja auch noch sein. Noch krasser sind einfach diese ganzen Zufälle, wo dann immer natürlich irgendwer den Tee hat und man findet was und geht dann nochmal kurz irgendwie in die Gärtnerei und irgendwie, und hier sieht man so wirklich, da ist gar kein Zufall, sondern es ist das Ergebnis von sich nachts da richtig aufopfern und ackern. Ne?
Ja. Clara hat sich dann entschieden, dem Reitstall zuzusagen in Schleswig-Holstein. Und Paul ist enttäuscht, dann ist er nämlich ganz allein hier. Und Clara meint, ja, wir können ja einfach nicht ewig hier bleiben, aber wir sind Bruder und Schwester forever. Und sie treffen kurz auf Anke, die die Villa zur Arbeit verlässt. Ich glaube, das ist ihr einziger Auftritt und ich glaube, Peewee kommt gar nicht vor. Und ja, trifft Christian dabei kurz. Clara will Lotte 2 Shirts schenken, die aber ausdrücklich keine Liebeserklärung sein sollen. Und Lotte meint aber ganz schroff, meine Reisetasche ist voll. Und Christian kommt dazu, also zu Paul und Clara ins Zimmer und meint, das Frühstück ist fertig und er muss mal mit Paul reden und spricht ihn dann an auf das Schwänzen. Und Paul sagt, ich habe einmal geschwänzt und du machst gleich so ein Drama draus.
Genau.
Ja, aber dann wird er ruhiger und meint, Lotte ist voll gemein. Sie hat sich in der Schule über mein Baumhaus lustig gemacht und die anderen haben voll gelacht. An der Stelle habe ich Pause gedrückt und gesagt, ist das ein Lappen? Wirklich. Also.
Ach so.
Wie alt ist der mittlerweile? 15 oder so? Ich meine, der ist anscheinend wirklich so ein bisschen ein Spätzünder. Der hat immer noch eine relativ helle Stimme und kein Bart und so. Aber, also er wirkt ein bisschen kindlicher vielleicht als sein Alter. Aber er hatte ja früh jetzt schon irgendwie so diese ganze Porno-Phase. Und jetzt ist es so, sie hat über mein Baumhaus geschimpft und alle haben gelacht.
Ja, es ist vielleicht auch die Fortsetzung von dem, was er auch in dieser Fledermaus-Folge auch hatte. Wusstet ihr, wie es rund um Eisenach steht? Der Verlust ist echt dramatisch. Also er war ein bisschen zu sehr wieder in seiner Streberrolle da drin. Aber an sich hat mir das total gefallen. Also dieses, dass er keinen Bock hat auf Lotte, dass seine Schwester, mit der es ja auch irgendwie sicherlich, also dass er plötzlich so dieses Gefühl von, jetzt werde ich hier alleine gelassen. Und dass man einfach irgendwie merkt, es kommt so keine Ruhe in diese ganze Lotte-Paul-Geschichte. Also es ist nicht so, dass Lotte dann nach 3 Folgen sich verändert hat und jetzt verstehen sie sich doch gut oder sonst was, sondern es bleibt ein Thema, was einen selber einfach irgendwie nervt. So, von daher hat mir das eigentlich ganz gut gefallen.
Ja. Christian weiß, dass es schwer ist, aber für Lotte ist es auch nicht einfach. Paul meint, deswegen muss sie mich ja nicht mobben. Und Christian meint, stimmt, aber gib ihr einfach noch ein bisschen Zeit, hier anzukommen. Und Paul kommentiert, Clara und Lisa hätten das nie gemacht. Und Christian meint, ja, das sind aber auch deine Schwestern und Lotte ist hier fremd. Könntest du ihr noch ein bisschen Zeit geben? Und Paul meint, kann ich, aber nicht ewig. Und dann will er gehen und Christian ruft ihn nochmal hinterher. Aber schwänzen ist trotzdem keine Option. Timo und Irina sprechen jetzt miteinander. Alexander hat sich bei ihr entschuldigt, dass er sie so ausgeschlossen hat, aber nicht für sein Verhalten generell. Und dass er die Untersuchung macht, ist in seinen Augen schon ein Zugeständnis, so meint Irina. Und Christian kommt dazu, informiert sie, dass er eine PET-Untersuchung kriegt und sie erklären Irina alles. Die Ursache für alles kann auch ein Tumor sein, also jetzt doch. Und dann später sind alle Hatzfelds und Christian wieder im Behandlungszimmer und Christian enthüllt, Alexander hat Hodenkrebs. Und Irina will eine Erklärung und Timo beginnt, aber Alexander meint, er will es lieber von Dr. Kleist hören. Aber Dr. Kleist meint, Timo ist ein hervorragender Arzt und kann das ganz wunderbar erklären. Und dann hat Alexander so eine Handbewegung, er weist Timo zu sprechen quasi. Und Timo sagt, ja, der Hodentumor oder Hodenkrebs gehört zu den Keimzellentumoren. Aufgrund der Immunreaktion des Körpers, deswegen ist er klein geblieben, wegen der Immunreaktion, und hat zum Glück auch keine Metastasen gebildet. Man kann ihn einfach operativ entfernen und je schneller, desto besser. Und Alexander sagt, sofort. Also, er ist niemand, der lange wartet auf irgendwas. Und entschuldigt sich nochmal für die Entgleisung von gestern mit dem Wort Provinzpraxis. Offenbar hat mein Sohn hier bei Ihnen sehr viel gelernt. Und Christian akzeptiert die Entschuldigung. Tanja kommt nach Hause zu Hannah. Tanja kommt zu Hannah nach Hause, so rum, und fragt, wie es ihr geht. Und Hannah meint, es geht ihr besser. Sie soll sich aber noch weiter schonen, damit das so bleibt. Und Erik fragt sie noch, ob die Hebamme eventuell das alles verbockt hat, wegen diesem komischen Kraut, das sie hier verbrannt haben. Und Tanja lobt die Hebamme aber stattdessen und sagt, das Kraut hat vielleicht wirklich was gebracht bei der Drehung des Babys. Und Erik sagt, na, wenn sie das sagen, aber ich wollte nachfragen. Und sie messen den Blutdruck. Ich glaube, das war die letzte Szene mit denen und damit auch die letzte Wendung sozusagen. Na, jetzt noch der Verdacht, dass die Hebamme vielleicht, aber nein, alles gut. Sie selbst ist es auch nicht passiert und...
Ich habe ja ganz kurz darüber nachgedacht, Erik dafür den Darm anzugeben, dass sozusagen, wenn alles gut ist und Kind geboren und Mutter gesund ist, man, na, wer war denn daran schuld? Aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, auch eventuell für einen zukünftigen Fall, dass man da irgendwie nochmal klärt, wie es denn eigentlich medizinisch, ob das alles medizinisch korrekt abgelaufen ist.
Ja. Michael in der Klinik im Flur schlägt vor, dass Frau Bender morgen bei zwei OPs assistiert und Professor Bender kommt dazu und fragt, warum Hatzfeld hier eine Extrawurst bekommen hat. Er weiß, was in seinem Krankenhaus los ist. Die Laboruntersuchungen von Hatzfeld hätten bis heute warten können. Stattdessen drücken sie meiner Tochter auf, die dadurch wichtige OPs verpasst. Und die Tochter greift ein und meint, aufgrund eines Hirnödems mussten wir möglichst schnell Ergebnisse bekommen. Der Patient ist gerade operiert worden, du hast also absolut keinen Grund, Dr. Sandmann Vorwürfe zu machen. Und Professor Bender rudert daraufhin so ein bisschen zurück oder eigentlich ziemlich doll zurück und sagt, ne, gegen ihre Ausbildungspraktiken ist wohl nichts zu sagen und geht ab.
Die Art, wie er abgeht, ist natürlich auch doll. Also wie er da so seine Arme schwingt und dann irgendwie so chefmäßig durch die seine Hände auch so hinter seinem Rücken dann verschränkt und sowas. Irgendwie ist es völlig absurd.
Die Figur könnte auch in Stromberg auftauchen oder so. Also ja. Es ist schon ziemlich unterhaltsam.
Das trifft's, ja. Das stimmt.
Timo und Irina warten und Irina möchte, dass er aufhört herumzulaufen, Timo. Das macht sie nervös und das hat er als Kind schon immer gemacht. Und Timo sagt, habt ihr mich deshalb ins Internat abgeschoben? Und er hat schon auch diese direkte Art von seinem Vater, ne?
Ja, das ist wahr. Es wäre natürlich lustig, dieses habt ihr mich deshalb ins Internat abgeschoben, wenn sie gesagt hätte, ja, nur deswegen. Ja, sonst
genau deswegen. Super. Du bist immer so auf und ab gelaufen.
Genau.
Sie sagt, er hat die beste, also Alexander hat die beste Einrichtung ausgesucht, um dich zu fördern. Und Timo erwidert, ja, du hast schon immer zu ihm gehalten. Sie sagt, ohne seine Disziplin und diese Ausbildung wärst du vielleicht heute nicht da, wo du bist und du hättest ihm vielleicht nicht helfen können. Und Timo erwidert, mich zu Höchstleistungen anzuspornen war der einzige Weg, wie ihr Liebe zeigen konntet. Und dann kommen Christian und Alexander, der auf einer Liege liegt, herein und die Operation war erfolgreich, der Tumor entfernt. Er bekommt jetzt ein Immunsuppressiva und wird wieder vollständig gesund. Und weiß nicht, wer das hier sagt, ich glaube, Christian sagt, sie haben einen großartigen Sohn. Und Timo erzählt nochmal kurz, der Tumor ist weg, aber die Autoimmunerkrankung ist nicht ungefährlich. Eine Zeit lang ist die Immunreaktion dann noch gedämpft und Alexander streckt seine Hand aus und sagt, komm her, mein Junge.
Komm her, mein Junge. Hast deine Sache gut gemacht.
Eine schöne Abschlussszene.
Ja, das stimmt. Glaubst du eigentlich, dass es diese Art von Versöhnungssituation wirklich öfter gibt, wenn so eine dritte Person, also zwei sind zerstritten, die eine gemeinsame bekannte Person liegt im Krankenhaus, das ist eine reale, ernste Bedrohungssituation und dann redet man so. Glaubst du, es gibt im Warteseelen, Krankenhaus-Warteseelen viele Versöhnungen?
Ich meine, in der Situation, dass man sehr erleichtert ist, dass die komplizierte medizinische Sache, die man hatte, jetzt vielleicht mit dieser Operation zu Ende ist und man vielleicht noch eine Zeit lang geschwächt ist, aber zumindest auf dem Weg der Besserung, kann ich mir schon vorstellen, dass dann die Emotionen oder auch so diese Schutzwand, die man aufbaut, dann so ein bisschen fallen und man da sagt, jetzt gib mir einfach mal die Hand in dem Fall oder so. Also könnte ich mir schon vorstellen, aber... Schwer zu sagen. Vielleicht sind manche auch sofort wieder, ja, morgen arbeite ich dann wieder oder so.
Ja, das kann auch sein. Es hat mir sehr gut gefallen bei dieser Szene, so wie Timotheus, also die Wandlung von Timotheus, die war in dem Fall, fand ich, sehr gut eingebettet. Also, dass er halt schon klargestellt hat, ja, es gab ja Liebe, ihr habt sie auf eine Art gezeigt, mit der ich nicht klargekommen bin. Aber nicht, es gab keine Liebe. Also die Drehung hat mir gut gefallen.
Neue Szene, Lotte protestiert, dass sie in den Haushaltsplan mit aufgenommen wurde und sagt, wie lange sollen wir denn noch hier wohnen, weil Tanja den Termin verkackt hat. Ja. Und Tanja meint, es ist alles geregelt und bald haben wir eine eigene Wohnung. Und Clara ruft, ja, ich bin ja auch bald raus. Und Christian meint, wir halten uns an Regeln. Paul, du saugst Staub und zwar gern.
Ja, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Ne?
Und Clara macht die Wäsche. Und Clara kommentiert, ja, ich kann das wenigstens mit der Buntwäsche. Und Tanja macht aber irgendwie einen neuen Plan und sagt, nein, Abwaschen ist heute auch noch dran. Und den Abwasch heute machen Clara und Lotte. Ist eigentlich komisch, dass die keine Geschirrspülmaschine haben, oder?
Habe ich mir auch als Notiz gemacht. Ja. Die haben sogar einen. Also ist auch zu erkennen, auch rechts hier neben dem neben Clara. Es gibt eine Szene, aus der man das erkennt. Und ja, sie haben einen. Also kam schon hier und da mal auch zum Vorschein.
Ja, jedenfalls stehen später Clara und Lotte dann so am Abwasch. Und Clara fängt einfach mal an, irgendwie zu erzählen, ja, ich bin adoptiert. Also Justus ist mein leiblicher Vater, meine Mutter ist gestorben. Lotte erzählt auch, dass ihr Vater sie nicht bei sich in Berlin haben wollte. Und im Hintergrund beobachtet Christian sie so ein bisschen und geht dann zu Tanja und sagt ganz aufgeregt, sie reden.
Obwohl sie noch im Raum sind. Also weil man sieht, dass er stellt das fest, weil er zum Kühlschrank geht und eine Flasche Wein holt. Und mit dieser Flasche Wein kommt er dann ins Zimmer zu Tanja. Also es ist sozusagen... Das Zimmer ist 2 Meter weiter.
Ja, es gibt auch keine Tür dazwischen. Ja, genau.
Genau. Und ganz unauffällig sagt er laut, sie reden. Und was passiert dann?
Tanja sagt, sie haben sich nicht umgebracht. Und Christa meint, es war richtig, sie den Abwasch machen zu lassen. Und Tanja meint, ja, ich habe das einfach so entschieden. Ja, meint Christian, aber du hattest recht. Ich mag dein Bauchgefühl. Und Tanja meint, ich habe immer recht. Und macht Musik an und sagt, wir sollten es austanzen. Und das war das Ende dieser Folge. Und wir sehen den Abspann.
Folge 92, Vatergefühle. Passt ja eigentlich ganz gut, der Titel jetzt auch noch zur letzten Szene, Vatergefühle. Dann nur die Muttergefühle müsste man dann auch korrekterweise noch erwähnen. Ja, diese allerletzte Szene. Also stell dir das mal vor, du redest mit jemandem und mit dem zerstritten bist und hörst ein Zimmer weiter, sie reden und sofort wird Musik angemacht und die Leute tanzen. Also das würde mich schon einigermaßen irritieren. Ich glaube, da würde ich schon so ein bisschen aus Prinzip dann aufhören, da wieder mit der anderen Person zu reden. Ich finde es aber auch lustig, wie wenig Lotte von Clara weiß, von der Familie. Also, dass Christian nicht der leibliche Vater ist oder so. Also, die hatten doch schon so ein bisschen Zeit, das mal so zu besprechen.
Naja, da ist ja auch immer sehr viel unausgesprochen, ne? Also, dass sie mal wieder zusammengefasst wird, wie Claras Status eigentlich ist, ist ja wirklich auch für die Serie nicht besonders häufig. Also, oft heißt es ja einfach, ja, Clara Kleist, ich bin die Tochter von und so weiter. Und dass sie adoptiert ist und dass ihre Mutter gestorben ist und ihr Vater in Kanada lebt. Manche Zuschauer wissen das vielleicht gar nicht, die jetzt nicht jede Folge geguckt haben.
Ja. Ja.
Mich hat das übrigens noch erinnert an, als wir damals im Jahr 2000, da war ich 9, das erste Mal Zwergkaninchen hatten. Die hatten wir so ganz, ganz jung bekommen. 8 Wochen waren die da alt oder so und waren das erste Mal getrennt von der Mama und haben die dann bekommen. Die waren 2 Geschwister und so weiter und da waren die dann so in dem Käfig und dann guckt man abends auch mal so ganz, ganz unauffällig so um die Ecke und sieht so, sie fressen. Das heißt, ja, sie fühlen sich erstmal nicht unwohl. Also.
Ach süß, ja, okay.
Ja, aber ich fand die Folge eigentlich echt gut. Also, wie gesagt, die Story um Hannah und Erik ist etwas ohne Wendung, aber dafür die um Alexander von Hatzfeld wirklich ganz bewegend und wir haben halt gesehen, was Timo von Hatzfeld für ein Mensch ist. Und er hat die schwierigen Eltern immer erwähnt. Der Vater kam ja sogar schon mal so in Ansätzen vor, als er diesen Telefonanruf gemacht hat, um noch dieses Serum gegen irgendwas zu kriegen, was er irgendwie über irgendeinen Kontakt bei der Botschaft bekommen hat. Und da war es auch schon so von wegen, hallo, hier ist Timo. Nein, ich brauche kein Geld. Oder irgendwie so, dass da auch schon wieder klar war, da ist das Verhältnis nicht das Beste. Und jetzt lernen wir sie halt kennen und das ist deckungsgleich mit dem, was wir sozusagen bisher über sie wussten. So lernen wir sie jetzt auch kennen, die Eltern oder vor allem den Vater. Und wir sehen so ein bisschen, wie Timo der geworden ist, der er ist. Was irgendwie auch ganz spannend ist.
Also mir ging es auch so, also an sich waren die Motive des ganzen, der ganzen Folge echt gut. Also einmal dieser eklige Vater, bei dem man irgendwie nicht ganz weiß, auch wie man damit umgehen soll. Und dieses Vater-Sohn-Verhältnis ist ja eigentlich immer ganz interessant. Das zweite mit Lotte und Paul fand ich auch gut. Und ich fand auch diese letzte Szene gut mit Clara. Also ich mag ja immer sehr diese ruhigen Versöhnungssituationen. Also es wird vielleicht ein bisschen torpediert durch die beiden Eltern. Aber an sich, wenn man sozusagen so richtig Ruhe hat und nicht so, also das absolute Gegenteil davon war ja damals diese Szene zwischen Julia und Lisa. Die, du bist so eine blöde Kuh und dann lachen sie und lachen auf einmal so total darüber und sind auf einmal Best Friends. Und hier, es war nachvollziehbar, es war in Ruhe, ist genau die Art von Szenen, die ich total mag. Und mir hat auch gut gefallen, diese Schwangerschaftsstory, weil das, glaube ich, ein Motiv aufgegriffen hat, was zumindest jetzt jemand wie ich, der damit auch nichts zu tun hat, gar nicht so im Kopf hat, dieses, dass eine Schwangerschaft einfach so eine krasse körperliche Geschichte ist, dass sie danach auch total kompliziert noch sein kann. Klar, man weiß auch von früheren, gerade so aus früheren Jahrhunderten, in denen die Medizin halt überhaupt noch nicht existent oder fortschrittlich war, von diesem, man kennt es ja aus vielen bekannten Biografien, dass es hieß, irgendwie die Frau ist dann bei der Geburt gestorben, die Mutter so. Aber das wird ja heutzutage selten noch so als Motiv, glaube ich, aufgegriffen in so Serien. Und hier fand ich das ganz gut, dieser Moment, wo man merkt, es gibt diese Geburt, Kind, totale Freude, aber stopp, das Ding ist hier noch nicht gelaufen. Das fand ich an sich von der Erzählung auch ganz gut. Genau, ich habe so ein bisschen diesen leicht kritischen Einwand mit dem Vater, ob dem vielleicht ein bisschen zu heftige Ausfälle sozusagen reingeschrieben wurden, aber passt ja eigentlich auch ganz gut, dass am Ende man lost dasteht und nicht weiß, ist es die Krankheit, aber genau, insgesamt Folge, die man gut sich in Erinnerung halten kann, glaube ich.
Ja. Wir denken auch außerdem immer wieder daran und behalten in Erinnerung, dass wir einen Dahlmann zu vergeben haben für die dümmste Aktion der Folge. Hast du denn einen gefunden?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Aber sicher, sicher. auch hier habe ich natürlich mehrere im Kopf. Ich habe auf Platz 3 Professor Bender. Und zwar kann er Michael fertig machen, wenn es ihm irgendwie passt. Und hier wieder den großen Zampano raushängen lassen. Es ist allerdings taktisch wirklich auch wieder unklug gegenüber seiner Tochter. Also, weil in was für einer blöden Situation ist es denn, dass er sagt, du kümmerst dich nicht gut um die, also wegen dir bekommt meine Tochter irgendwie, kann die wichtige OPs nicht sehen oder nicht dran teilhaben oder sonst irgendwie was, nicht dran teilnehmen. Da muss sie sich ja danach auf dem Flur noch weiterhin zu Michael verhalten. Und sie verhält sich dann am besten, dass sie, klar, den Vater in die Schranken weist, aber sonst muss sie ja irgendwie, genau jetzt, wo mein Vater das gesagt hat, könnte ich bitte ab jetzt nicht mehr so, also es ist total schwer für sie, sich da korrekt zu verhalten, das macht sie taktisch irgendwie dumm. Auf Platz 2 sind bei mir Hannah und Erik. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gibt die Szene, wo Tanja und die Hebamme sich gerade gewordenen Eltern anschauen, verzückt. Man sieht das Kind und dann sieht man die beiden halt nochmal. Und was sieht man hinter ihnen? Ein Bild. Und Martin, wer in Eisenach lebt, sieht nur die Wartburg. Aber er muss sich eigentlich nicht noch extra ein Bild von der Wartburg ins Zimmer hängen. Also da ist eine Zeichnung, eine große Zeichnung von der Wartburg. So, also es ist wirklich, oder also entweder es ist ein Foto oder eine Zeichnung, wo man so sieht, da kam jetzt eine Folge die Wartburg nicht vor. Nee, da muss irgendwie sie auf ein Foto oder sowas. Wenn du möchtest, guckst dir gerne nochmal an. Oder ich schick dir gleich mal ein Foto kurz. Ich mache dir einen Screenshot.
Meinst du, dass Leute in Paris Bilder vom Eiffelturm in ihrem Zimmer haben?
Ja, genau das wäre es. Also das wäre so der Vergleich. Aber ich habe es, mir ist eingefallen, dass eine Bekannte von mir, die hat eine schöne Aussicht aus ihrem Zimmer und hat direkt neben diesem Zimmer sozusagen, also hat das mal auch mal fotografiert und dieses Foto direkt neben der eigentlichen Aussicht. Und hat das mir gegenüber mal begründet. Kann man das verstehen, oder?
Also, sie hat von der Aussicht, die sie hat, ein Foto gemacht?
Genau, das direkt neben dem Fenster hängt.
Okay.
Was noch absurder wirkt, aber es hat sozusagen für sie diesen Effekt, weil sie halt sagte sozusagen, manchmal denkt man sich ja, ist man sich ja gar nicht bewusst, wie schön man es hat, guckt sich irgendwelche Fotos an und sagt, ah, da ist es schön. Und hier denkt man, hat es so, soll es diesen Effekt haben, guck mal, genieß mal, was du eigentlich die ganze Zeit vor der Tür hast. Also du hast es nicht nur als Foto, sondern so. Und dann dachte ich, vielleicht machen die das mit der der Wartburg genauso. Und dann fände ich es eigentlich wiederum ganz cool, dass man sagt, guck mal, man lebt irgendwie 20 Jahre in irgendeiner Stadt und war noch nie bei der größten Sehenswürdigkeit, weil man denkt, ich kann es ja immer machen. Und dass man sich das sozusagen, das Schöne im Leben, was direkt vor der Ecke ist, sich einem gewahr wird und bewusst hält, das finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen Platz 2, aber so kommen sie nochmal von Platz 1 runter. Stattdessen Platz 1, Christian. Weil, also auch hier wieder Flashback von vor 20 Folgen diesmal, Riesenärger für Peewee, weil er beschließt, einen freien Tag zu machen. Und hier ist es halt so, vor einer Folge oder vor zwei war es noch so, dass es plötzlich 20.000 für die Erneuerung der Radiologie dieser Röhre, das war es für uns, es geht in den Ruin. Und jetzt auf einmal, ja, ich brauche einen halben Tag frei. Du, gar kein Ding, dafür sind wir doch eine Praxisgemeinschaft. Also wie entspannt man darüber so hinweg segeln kann. Also er erlaubt sich nicht nur mit Tanja einfach ein Paar zu werden, obwohl er das bei anderen verurteilt, sondern er erlaubt Tanja auch den freien Tag, obwohl er das bei anderen verurteilt. Genau, von daher, sorry, muss ich ihn hierfür auch wieder bestrafen.
Okay, ja, Christian sammelt weiter.
Ja.
Mein Diamant geht an Susi. Und die ist in der Folge, glaube ich, hat nicht mal einen Satz, die kommt, glaube ich, nur ganz kurz vor. Aber es ist tatsächlich absolut.
Warte mal, wer
ist
denn Susi? Du meinst von der
Susi, die Praxis.
Die Sprechstundenhilfe.
Ja. Ja, klar. Ja. Ja. Und es ist wirklich absolut, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, also mir fällt gar kein Wort dafür ein. Christian und Timotheus unterhalten sich in der Radiologie darüber, irgendwie über einen Patienten, und sagen halt, ja, könnte ein Tumor sein und so weiter. Und Susi lässt einfach praxisfremde Personen, ohne zu klopfen, ins Arztzimmer, und die steht dann auf einmal hinter ihnen, die Irina von Hatzfeld, und hört mit an, was, ein Tumor und so. Also was überhaupt nicht, Christian sagt ja auch, nicht für ihre Ohren bestimmt war. Dann musst du sie doch wenigstens klopfen. Also wenn, ich stelle mir das jetzt halt so vor, dass Irina zum Empfang gekommen ist, wo ist mein Ehemann, wo ist mein Sohn? Und Susi dann einfach sagt, ja, komm so mal mit, und einfach die Tür aufmacht und sie rein und Irina reinlässt, und das Erste, was Irina hört, ist halt, ja, könnte ein Tumor sein. Ist doch sowas von fahrlässig. Und ich glaube, es gibt noch eine ganz kurze Kameraeinstellung, wo sie dann kurz so ganz klein sich macht und so den Mund formt und sagt, sorry. So. Aber das ist nicht genug dafür, dass sie einfach wirklich Leute, die nichts mit der Behandlung zu tun haben, da reinlässt, ohne am Arztzimmer zu klopfen.
Ja. Ja, hast du vollkommen recht, das stimmt.
Damit also Christian bei dir weiterhin auf Platz 1, 22 Dahlmanns, auf Platz 2 der Kollege Spengler und auf Platz 3 Johannes und Lisa Kleist, die sich hartnäckig halten dafür, dass sie nicht mehr vorkommen. Susi, glaube ich, bei mir zum ersten Mal. Also
ich glaube auch, generell glaube ich zum... Ah nee, bei mir war sie bei einmal Platz 2 mit Beziehungsstatus.
genau. Ja. Über unseren Beziehungsstatus reden wir eventuell in der nächsten Folge, und diese heißt Handwerkerehre. Das ist die 12. Folge der 7. Staffel. Dr. Christian Kleist behandelt eine Patientin, die zunächst über typische Erkältungssymptome klagt, deren Zustand sich nun aber rasch verschlechtert. Christian steht vor einem Rätsel. Alle Symptome sprechen für eine Masernerkrankung, doch die Frau ist geimpft und müsste daher immun sein. Was also übersieht er? Wir werden es erfahren in 7 Tagen.
Genau. Kann man jetzt ziemlich fast genau sagen, in 7 Tagen. Ich hoffe ja, dass Peewee mal wieder ein bisschen vorkommt. Irgendwie, ich finde, der ist so völlig raus gerade. So. Irgendwie, der hat keine Fälle und irgendwie kam jetzt, genau, jetzt kam Anke so in einer Szene vor. Ich hoffe dafür, dass er, glaube ich, auch der so als Hauptcast ist im Vorspann, passiert da irgendwie relativ wenig.
Ja, das Letzte war, glaube ich, dass er irgendwie sich streitet mit Anke, weil er was anderes sehen will als Brei und Windeln und mal wieder saufen gehen will.
Na und das mit dem Hotel. Anke hat heute eine Geschichte erzählt, der eine hat 6 Flaschen Wasser getrunken. Also ja, die hat ja schon viel erlebt. gut, wer sowas zu bieten hat, bekommt vielleicht keine eigenen Storys.
Genau, die Autoren haben diese Szene gesehen und haben gesagt, nee, komm, das lassen wir raus.
Genau.
Ja. Ja, aber stimmt, war schon auffällig, dass er nicht vorkam. Und wie gesagt, es wird dadurch wieder auffälliger, dass Anke kurz vorkommt. Hätte man sie gar nicht dabei gehabt, dann wären sie halt nicht dabei gewesen. Aber in dem Moment, wo man Anke sieht, denkt man, ja stimmt, wo waren die eigentlich die ganze Zeit?
Ja.
Ja. Vielleicht begegnen sie uns am nächsten Donnerstag in der Folge Handwerker-Ehre. Ich hoffe, die hast du auch. Und
ja, Ehre, ja, hoffe ich doch. Handwerker-Skills auf jeden Fall nicht. Ich bin ja mal gespannt, was die Handwerker-Ehre beim nächsten Mal sein wird.
Stimmt, hatte so gar nichts mit der Inhaltsbeschreibung zu tun jetzt, ne?
Genau, also irgendwie weiß man ja nicht, was da wartet. Und mal gucken.
Ja, wir werden es sehen.
Und ihr werdet es hören in 7 Tagen. Wer uns schreiben möchte, Kritik, Lob, Hinweise, Sonstiges, vielleicht hat Eisenach ja doch eine Oper und ich habe es übersehen, kann uns schreiben. Wie ist nochmal unsere Mailadresse?
verstaubtundaltbacken@gmail.com.
Wenn ihr uns schreiben wollt, sehr, sehr gerne. Ansonsten gibt's das nächste Mal, melden wir uns das nächste Mal in einer Woche Donnerstag, dann Podcaster-Ehre, das ist ja klar. In 7 Tagen melden wir uns wieder. Ohne Pause, ohne Winterpause wird ja aufgenommen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche.